Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Freitag, der 4. Dezember, 7.07 Uhr, höchste Zeit für Stand jetzt.
Für den ersten Sportpodcast des Tages. Mein Name ist Andreas Wurm.
Ich bin Malte Asmus. Schön, dass ihr zum letzten Mal in dieser Woche mit dabei seid.
Und wir haben auch zum letzten Mal für diese Woche die Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Grosjean nach Crash, Kitesurfen, Wein trinken, Burger essen und dann Rücktritt?
Vor dem 10. Spieltag, 5 Fragen an die Bundesliga.
Sebastian Coe, Impfpflicht vor Olympischen Spielen.
Außerdem gratulieren wir dem Mann mit dem Zauberstab zum Geburtstag und erinnern an die Gründung einer mittlerweile Hockey-Institution.
Und wir eröffnen Tür Nummer 4 des sportlichen Adventskalenders auf angedacht.heinzkampke.de.
Auch heute gibt es wieder ein Rätsel in Reimform. Gesucht wird wieder ein Sportler oder eine Sportlerin unter dem Motto Wurzeln. Malte bringt euch zu Gehör und löst natürlich vorher noch das Türchen von gestern auf.
Das mache ich und die Antwort wird sicherlich viele von euch verunsichern. Dorota und Malgorzata Tatlalka, zwei polnische Skifahrerinnen, die im Slalom reüssierten. Die haben dann später französische Zwillinge geheiratet und sind dann, nachdem sie nicht mehr für Polen starteten, dann nach der Heirat für Frankreich in die Rennen gegangen. Das war die Lösung von gestern. Ich weiß nicht, wie viele von euch es richtig hatten. Ich hätte es auf jeden Fall nicht gewusst. Mal gucken, wie es mit der heutigen Frage ist, beziehungsweise mit dem heutigen Gedicht ist. Das bringe ich euch jetzt zu Gehör. Die Eltern zog's vor langer Zeit gen Norden. Sie hofften auf ein besseres Leben dort. Im Zielland trieb er landestypisch Sport fürs andere Land. Da gab's nicht diese Horden. Er wollte Bronze, Silber, goldene Orden. Doch schien das nicht so leicht für jenen Ort. Sein Weg wies ihn wie einst die Eltern fort. Er ist im Norden Staatsbürger geworden. Einen raschen Absprung hat er sich erhofft, doch wurde es sportpolitisch kompliziert. Verbände haben sich um Geld gezofft. Im Zielland lief's, der Mann hat reüssiert. Doch lustig, dass, man hat das nicht so oft, ein Brüderpaar, zwei Länder kombiniert.
Und wenn euch das zu schnell ging, lest das Gedicht einfach nochmal nach unter angedacht.heinzkampke.de. Findet ihr natürlich auch am Wochenende jeweils das Rätsel passend zum Tag.
Interview.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich die Szenen aus Bahrain vom Formel-1-Wochenende, die Szenen von Romain Grosjean auch heute, ein paar Tage später, nach dem Unfall noch sehe, läuft es mir immer noch eiskalt den Rücken runter. Umso schöner, dass es Grosjean gut geht und er mittlerweile das Krankenhaus auch wieder verlassen hat. Trotzdem, der Unfall, der hat Spuren hinterlassen. Nicht nur an seinen Händen, die immer noch bandagiert sind, sondern er hat Grosjean zum Nachdenken gebracht. Davon hat der Fahrer im Videocall berichtet, den die Kollegen vom Sportinformationsdienst aufgezeichnet haben. Die wichtigste Frage dabei vorab, wie geht es Grosjean denn jetzt ein paar Tage nach dem Unfall und nach der Entlassung aus dem Krankenhaus? Meine linke Hand ist ziemlich beschädigt, aber meine rechte ist in Ordnung. Mein linker Knöchel und mein linkes Knie sind etwas geschwollen und ich habe einen verstauchten Knöchel, aber das ist nicht so schlimm. Im Moment ist meine Priorität die, dass meine Hände möglichst schnell heilen sollen und dafür will ich auch sorgen, dass ich mich so schnell wie möglich erhole, wenn möglich rechtzeitig für Abu Dhabi. Aber vor allem natürlich auch für die 50, 55 Jahre, die mir jetzt im Leben noch bleiben. Raus aus dem Krankenhaus, aber was wird er jetzt als nächstes tun? Also ich muss wieder zurück ins Auto. Ich muss herausfinden, wer ich bin, wozu ich fähig bin, ob ich das überhaupt noch tun will oder ob ich zu viel Angst habe. Ich habe zu meinen Freunden und zu meiner Familie gesagt, es tut mir leid, es ist schmerzhaft, das jetzt zu hören, aber sie müssen verstehen, dass ich wieder ins Auto steigen muss. Hat er nach diesem Unfall denn seine Einstellung zu Halo mittlerweile überdacht? Ich war entschieden gegen Halo und Jean Todt sagte zu mir, erinnerst du dich, als wir den Halo eingeführt haben, sagtest du, es sei ein schlechter Tag für die Formel 1 gewesen. Ich habe geantwortet, hören Sie, ohne Halo wäre heute ein sehr, sehr schlechter Tag für die Formel 1 gewesen. Nur Narren und Tote ändern ihre Meinung nicht. Und wird nach der Saison ja unabhängig von dem Unfall erstmal Schluss sein mit Formel 1, ein Jahr Auszeit mindestens anstehen, denn für die neue Saison wird er ja kein Cockpit in der Formel 1 haben. Haas setzt ja unter anderem auf Mick Schumacher. Vor einer Woche hätte ich mir ein ganzes Jahr Auszeit nicht ausmalen können. Ich hätte gesagt, ich bin 35, ich will Rennen fahren und ich werde jetzt noch nicht aufhören. Aber jetzt, wo ich ein Jahr Pause machen muss, werde ich Kitesurfen gehen. Ich will Radfahren, ich werde Zeit mit meinen Kindern verbringen, ich werde mich amüsieren, ich werde Wein trinken. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass dies mein Leben für immer verändern wird. Im Moment bin ich einfach nur glücklich, alle zu sehen und einen Burger zu essen.
Manger un burger, c'est génial.
Gut zu hören, dass Romain Grosjean bis auf kleinere Blessuren wohl auf ist. Wir wünschen ihm für die Auszeit alles Gute, dass er auch die richtigen Entscheidungen für seine Zukunft treffen wird. Am Wochenende wird er ja auf jeden Fall in Bahrain nicht am Steuer sitzen. Vielleicht ja dann eine Woche drauf in Abu Dhabi. Und alles zur Formel 1, zu den auch ausstehenden Rennen, hört ihr natürlich bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast, hier auf meinsportpodcast.de oder mit dem Podcatcher eurer Wahl.
Stand jetzt aktuell.
Der 10. Spieltag der Fußball-Bundesliga steht unter dem Motto Vorherrschaft. Wer hat sie denn in der Hauptstadt und wer hat sie in Fußball-Deutschland allgemein, also Stand jetzt?
Ja, das ist die alles überragende Frage, die auch über unseren 5 Fragen an den Spieltag steht. Und die startet traditionell mit der Frage, wer spielt eigentlich gegen wen?
Ja, los geht's heute Abend mit Hertha gegen Union, also dem Berliner Derby, und geht am Samstag dann mit Freiburg gegen Gladbach, Frankfurt gegen Dortmund, Köln gegen Wolfsburg und im Kellerduell Bielefeld gegen Mainz weiter.
Und der Spieltag kulminiert am Samstag beim Gipfel zwischen Bayern und Leipzig. Danach kann es ja im Grunde nur noch bergab gehen, muss man sagen. Obwohl, das wäre jetzt ein bisschen gemein, denn auch Werder gegen Stuttgart, Schalke gegen Leverkusen am Sonntag und das Wochenendspiel Hoffenheim gegen Augsburg haben natürlich ihren Reiz.
Ja, nun, gibt ja Menschen, die auf Schmerzen stehen. Jeder, wie er mag. Bringt uns aber zu Frage 2. Was spricht denn dafür, dass Schalke seine Durststrecke gegen Leverkusen überwindet?
Stand jetzt würde ich mal sagen, warte mal, ich muss kurz überlegen. Nichts. Also zumindest nichts aktuell Sportliches. Der letzte Heimsieg gegen Bayern gelang 2013 und die aktuelle Bilanz ist verheerend. Kein Sieg. 6-28 Toren. Jedes Team, das nach 9 Spieltagen schon 28 Gegentore kassiert hat, ist dann bisher auch abgestiegen. Schalke hat eigentlich keine Hoffnung. Der einzige kleine Hoffnungsschimmer, möchte man sagen. Vor 53 Jahren, Opa erzählt vom Krieg, konnten sie am 10. Spieltag schon einmal einen ersten Saisonsieg feiern.
Wir können mal sagen, wir haben es beide nicht erlebt. Also so lange ist das schon her.
Nein, richtig. Ja.
Aber die Hoffnung stirbt zuletzt bei Schalke.
Ja, genau wie die Hoffnung der Fußballfans auf eine spannende Bundesliga. Wird Leipzig sie mit einem Sieg gegen die Bayern wieder etwas spannender machen? Ja, also sie könnten damit mit einem Sieg die Bayern nämlich überholen.
Ja, nach den letzten Auftritten der Bayern könnte man ja auch fast sagen, wenn nicht jetzt, wann dann? Auf den ersten Blick war das ja alles andere als überzeugend, aber wenn man gegen Atletico sich das Spiel nochmal vor Augen führt in der Champions League, da kamen ja auch 5 Talente zum Einsatz, da waren ja 2 17-Jährige dann auch in der Startelf. Da ist ein 1-1 dann am Ende schon wieder etwas höher einzuschätzen, auch wenn Atletico jetzt selber überhaupt keinen Sahnetag hatte. Aber Leipzig hat sich beim 4-3 in Istanbul ja auch etwas, sagen wir mal norddeutsch, tüffelig angestellt, wobei sie immerhin für sich verbuchen können, in Bayerns letzten 70 Spielen die einzige Mannschaft gewesen zu sein, gegen die Bayern ohne ein eigenes Tor geblieben ist und das auch schon 2-mal. Also irgendwie klingt das erstmal für mich jetzt nach Remis dann am Samstag.
Ja.
Und wonach klingt für dich Hertha gegen Union?
Puh, lass mich so sagen. Mann in der Midlife-Crisis gegen revitalisierten Rockstar. Also so schreibt zumindest der Kicker.
Ja, die Formulierung Dame in den Wechseljahren, da haben sie sich wahrscheinlich nicht rangetraut.
Ja, das glaube ich auch. Da rufst du zu viele Geister, wächst du da. Das ist nicht gut. Hertha gegen Union ist, sagen wir mal, nennen wir es so, Big City Club gegen Kultkicker, Neureiche gegen Fußballromantiker. Ach, da würden wir jetzt sicherlich noch die ein oder andere Formulierung finden. Auch wenn es Union-Trainer Urs Fischer egal ist. Nein. Es geht schon um die Vormachtstellung in Berlin. Und da liegt Stand jetzt Union 8 Punkte vor Hertha. Das hätte man vor der Saison auch nicht gedacht, obwohl Union ja am Ende der vergangenen Saison gar nicht so schlecht dastand und das wirklich noch gut gemacht hat. Ist auch eine Ansage, muss man sagen. Aktuell sind die Unioner an Hertha komplett vorbei gezogen, weil auch Max Kruse in absoluter Bestform agiert. 6 Tore, 5 Assists, alle 2,2 Schüsse, ein Treffer, aber naja gut, also ein bisschen Wasser muss man da schon noch in den Wein gießen, das ist schön und für Union sind das ganz wichtige Punkte gegen den Abstieg, aber Hertha hat gegen alle aus den aktuellen Top 5, also gegen die Bayern, gegen Leipzig, gegen den BVB, gegen Leverkusen und auch gegen Wolfsburg, schon gespielt. Union hat bisher nur Gegner aus dem unteren, also eher so aus ihrem Tabellenbereich.
Ja, das stimmt. Aber was heißt das jetzt für das Duell und wie gehen die Spiele des 10. Spieltags aus? Ich würde mal sagen, lass uns tippen. Lass uns tippen. Auch das Berliner Derby. Ich sage, Union gewinnt 2-1.
Ja, da gehe ich mit. Ich mache das auch 2-1.
Freiburg gegen Gladbach. Die Gladbacher nach der Niederlage gegen Mailand werden sie mit Freiburg sicherlich keine Probleme haben. 3-1.
Ja, ich würde sagen 0-2 bis 0-3, ja.
Frankfurt gegen den BVB. Der BVB wahrscheinlich ohne Haaland, ohne Delaney und ohne Hummels. Keine Chance. 2-1 Frankfurt.
2-2.
Köln gegen Wolfsburg. Köln, ja, gegen Dortmund haben sie gewonnen, gegen Wolfsburg verlieren sie aber 1-2.
Ja, ich würde sogar sagen, vielleicht sogar 0-2.
Bielefeld gegen Mainz. Ach Gott, ja, ist auch wieder so Spiele, die keiner braucht. Ja? 0-0.
Was für ein Spiel? Ach, das ist das, was man verschlafen kann, genau. Bielefeld, Mainz. Okay, du sagst 0-0, mit dem Unentschieden könnte ich mitgehen, aber weißt du was, wir machen mal was Verrücktes, wir machen mal 2-3 draus. Mainz gewinnt auf der Alm mit 3-2.
Ja, du willst 5 Tore sehen, das kann ich durchaus verstehen. Bayern gegen Leipzig, hatte ja schon gesagt, für mich klingt das nach Remis 1-1.
Okay, ja, es fühlt sich im Moment auch nach Remis an. Bayern jetzt nicht im Moment in der besten Verfassung und Leipzig, das ist eine arge Wundertüte. Aber wenn es drauf ankommt, sind die Bayern da, 3-1.
Werder gegen Stuttgart, das ist für mich ein 1-1 auch.
Stuttgart gewinnt, 2-1.
Schalke gegen Leverkusen. Schalke, ja. Nee, gewinnen nicht. Werden auch kein Tor schießen. 0-2.
Nein, 0-3.
Wir hätten auch 0-4 sagen können, das würde zum Namen passen.
Ja, genau, das würde bei Bayer, bei beiden eigentlich ganz gut. Ja. Lass es uns doch mal so machen. Ich mach das so. Den klaue ich dir jetzt, ich mach 0-4.
Okay.
Ist gut. Ein bisschen übertrieben, aber vielleicht treffen wir uns auf der Mitte.
4 Tore gibt's auch bei Hoffenheim gegen Augsburg, aber schön verteilt auf jeder Seite, 2-2.
Hoffenheim gegen Augsburg. Ich gehe mit, 2-2.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Helmut Haller, in Deutschland respektiert, in Italien, speziell in Bologna, hochgeachtet, ja fast vergöttert. Il Biondo nannten sie ihn dort und noch heute kennt ihn in Bologna fast jedes Kind. Haller hatte unglaubliche fußballerische Fähigkeiten und war ein perfekter Botschafter des Nachkriegsdeutschlands, aber auch ein dreister Balldieb.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Die Stand jetzt. Dreierkette.
Wer sind die Gewinner und die Verlierer des Tages? Wer ist das sportliche Geburtstagskind des Tages und was passierte am heutigen Tag in der Sportgeschichte? Klar erzählen wir es euch in unserer Stand jetzt Dreierkette.
Top und Flop.
Ein starker zweiter Platz im Biathlon-Sprint über 10 Kilometer beim Weltcup in Kontiolahti macht Arndt Peiffer ein zu unserem Top des Tages. Knapp 14 Sekunden hat er im Ziel zwar Rückstand auf Tjaer Bø, aber er feierte bereits den zweiten Podestplatz in dem dritten Saisonrennen. Insgesamt war es das 36. Stockerl seiner Karriere und eine tolle Ausgangsposition dann auch für das Verfolgungsrennen am Samstag.
Und unser Flop des Tages ist die DEL. Die musste nämlich knapp 2 Wochen vor dem eigentlich geplanten Saisonstart einen weiteren herben Dämpfer hinnehmen. Die Vorbereitung wird erheblich erschwert. Zweimal war die Saison ja wegen Corona schon nach hinten verschoben worden. Und jetzt sorgen mehrere Corona-Fälle bei den Schwenninger Wild Wings erneut für Sorgenfalten. Das Team muss sich jetzt nämlich bis zum 9. Dezember in häusliche Quarantäne begeben und damit aus dem Magenta Sport Cup trotz guter Halbfinalchancen abmelden. Der wird damit irgendwie auch zur Farce und das Hygienekonzept hinterlässt viele, viele Fragezeichen, denn auch die Berliner Eisbären, die mussten ja wegen Infektionen ihren Trainingsbetrieb schon wieder mal einstellen.
Geburtstagskind des Tages.
Er war der Zar des Stabhochspringens, der Mann mit dem Zauberstab, Serienweltmeister und Olympiasieger und er katapultierte seine Sportart dabei in ganz, ganz neue Sphären. In Sphären jenseits der 6-Meter-Marke. Sein Freiluft-Weltrekord von 1992, der wurde erst in diesem Jahr geknackt, nach 28 Jahren.
Ein unfassbarer Athlet, muss man sagen. Wir sprechen natürlich von Sergej Bubka, der feiert heute seinen 57. Geburtstag. Du hast deine Erfolge eben schon angepriesen. Lass uns da nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. 6-mal wurde er Weltmeister draußen, 4-mal in der Halle, 1-mal Olympiasieger. Er stellte 35 Weltrekorde auf und flog in seiner Karriere, hört, hört, 43 Mal über 6 Meter.
Wahnsinn. Und das, obwohl er seine Sprungtechnik selbst als gar nicht so überragend befand, aber er hat trotzdem Auszeichnung dafür noch und nöcher erhalten und natürlich auch immer richtig gut verdient, denn der war richtig clever. Seine Weltrekorde, die verbesserte er nämlich ganz bewusst immer nur Zentimeter für Zentimeter. So kassierte er für seine Rekorde ja auch letztlich die maximal möglichen Prämien. Und seine Preis- und Sponsorengelder und auch die horrenden Antrittsgagen, die er kassiert hat, die hat er offenbar auch clever angelegt. Sein Privatvermögen soll angeblich rund 350 Millionen US-Dollar betragen.
Boah, das ist ja unfassbar. Und das bei einem Leichtathlet, die sowieso nicht auf Rosen gebettet sind und dann auch noch in einer Disziplin wie Stabhochsprung, also nicht mal ein Zehnkämpfer oder ein 100-Meter-Läufer, das ist absoluter Hammer. Nach seiner sportlichen Karriere versuchte er es dann da, wo man, böse Zungen sagen, auch eine Menge Geld verdienen kann, nämlich in der Politik, saß im ukrainischen Parlament, ist Vorsitzender des NOK der Ukraine und bewarb sich auch um den Posten des IAAF-Präsidenten. Da unterlag er aber Sebastian Coe.
Bubka sieht sich selbst als Kämpfer für den sauberen Sport, ist Verfechter einer Nulltoleranzpolitik in Sachen Doping, aber sein Name taucht auch im Zusammenhang mit einem Skandal um die Vergabe der Olympischen Spiele in Rio 2016 auf. Bubka dementiert allerdings jedes Fehlverhalten.
Bewiesen ist da allerdings noch nichts. Deshalb wird Bubka sicher in aller Ruhe seinen Geburtstag feiern können und wir sagen Happy Birthday.
Heute in der Sportgeschichte.
Am 4. Dezember 1909 wurde eine mittlerweile Eishockey-Institution gegründet, die Montreal Canadiens, Gründungsmitglied und die älteste NHL-Franchise, die auch heute noch am gleichen Standort aktiv ist.
Und das äußerst erfolgreich. 24 Mal gewann Montreal den Stanley Cup, als einzige Mannschaft sogar 5-mal in Serie. Zwischen 1956 und 1960 nämlich. Montreal sicherte sich 25 Mal den Division Title und 8-mal die Conference. Der letzte Erfolg im Stanley Cup liegt allerdings leider schon 27 Jahre zurück.
Und von 1910 bis in die 90er gewannen sie in jedem Jahrzehnt mindestens einen Titel, aber auch die 1970er waren Meilenstein in der Geschichte der Mannschaft. In der Saison 76-77, da verloren sie nämlich in der gesamten Spielzeit gerade mal 8 Partien und als NHL-Mitglied blicken sie damit wirklich auf eine lange, erfolgreiche Geschichte zurück und vor allen Dingen natürlich auf eine enorme Tradition.
Ja, und dazu gehört eben auch, dass Montreal seit 1914 in unveränderten Farben spielt. In Rot, in Blau und in Weiß. Das ist eine Reminiszenz an die französischen Wurzeln und die franco-kanadische Kultur. Und große Spieler hatte die Canadiens natürlich auch immer in ihren Reihen.
Ja, Howie Morenz zum Beispiel oder Morris the Rocket Richard, Jean Béliveau, Goalie-Legende Jacques Planté, der Erfinder der Torwartmaske, über den haben wir an dieser Stelle ja auch schon mal erzählt, genauso wie über Guy Lafleur.
Den nannten sie wegen seiner blonden, langen Haare auch immer den blonden Dämon. Insgesamt sind 44 Canadiens in der Hall of Fame der NHL verewigt. Stand jetzt.
Interview.
Der Weltathletenverband hat dieser Tage einige Probleme zu lösen. Natürlich steht auch er in der Verantwortung, für seine Sportler Lösungen zum Umgang mit der Corona-Pandemie zu finden und sie auch vor einer Infektion bestmöglich zu schützen. Und dann ist da ja auch noch das Thema Staatsdoping in Russland und die Diskussion um den Olympiastart einer russischen Leichtathletikmannschaft. Diese Themen waren Gegenstand eines Presse-Video-Calls mit World Athletics Präsident Sebastian Coe und dem Leiter der Taskforce des Verbandes zum Thema Russland, Rune Andersen. Den Mitschnitt haben uns die Kollegen vom Sportinformationsdienst bereitgestellt. Zunächst ging es mit Sebastian Coe um das Thema Schutzimpfung gegen Corona.
If the vaccine is available and you know it's delivered in the right and proper and timely way, then clearly I would like athletes to avail themselves of it so that it does give the meeting directors a little bit more certainty and clarity around who they can have there and the safety that we all crave. So yes, I do want to see the athletes take that up, and I don't think it's unreasonable if it is available for the meeting directors and our meeting organisers to hope that they do that.
Aber wird denn eine Covid-19-Impfung verpflichtend sein, um an den Spielen in Tokio teilnehmen zu dürfen?
You can't force anybody to do anything. I mean, you know, the general population will make a judgment about whether they want to avail themselves of the vaccine. All I would say is that it would be a prudent thing to do, given that it is available, given that it can protect a large part of their season and not just an element of it.
Ein immer wieder aufgebrachtes Thema in den letzten Monaten war ja auch die Sorge, dass Athleten in der pandemiebedingten Isolation im Homeoffice sozusagen verstärkt zu Dopingmitteln gegriffen haben könnten.
We were clear at the beginning of the pandemic that this would pose some significant challenges to us. I was pleased that our national anti-doping agencies around the world, the Athletics Integrity Unit and WADA, were still able to maintain as best they could comprehensive testing programs. I made the point to the athletes, look, you know, at that stage, don't think you're going to be in a test-free zone. You're not. And do treat issues like whereabouts and the protocols around anti-doping very, very seriously.
Und dann wurde auch noch Rune Andersson das Wort erteilt. Er ist der Leiter der Taskforce, die sich mit Russland beschäftigt. Die russische Athletenföderation RUSAF, die soll ja jetzt bis zum 1. März 2021 einen Plan zur Dopingbekämpfung vorlegen. Wie ist denn da der Stand jetzt auf der Roadmap?
The international experts have already begun working with the senior RUSAF management team and have reported that the team has been very responsive and constructive in its approach. The stage has therefore been set for the newly elected RUSAF president, Pyotr Ivanov. If he puts the necessary commitment and resources behind the project and wins the support for that effort of RUSAF's key stakeholders in Moscow and in the regions, then the task force and the international experts stand ready to help him achieve the reinstatement of RUSAF's membership of World Athletics and the reintroduction of its athletes to international competition.
Und wie beurteilt Andersson die Chancen, dass russische Leichtathleten an den Olympischen Spielen werden teilnehmen können?
If the Russian track and field delivers on the strategic plan and the reinstatement conditions, this will be considered by the task force and we will give our recommendations to the council in due course. And that might be before the 1st of March, which is deadline for delivering the plan to us.
Das bringt das Sportwochenende. Stand jetzt.
Bleibt uns noch die Vorschau auf das Sportwochenende. Dank der Terminvorschau des Sportinformationsdienstes, des SID, haben wir den Überblick und zwei Tipps für euch, worauf ihr an diesem Sportwochenende ganz besonders achten solltet.
Ja, vor allen Dingen haben wir natürlich Fußball erstmal quer durch alle europäischen Ligen. Dass das stattfindet, das wisst ihr, da brauchen wir euch im Detail eigentlich nicht drauf hinweisen. Aber wusstet ihr, dass am Samstag auch Marathon gelaufen wird in Valencia?
Sogar mit deutscher Beteiligung. Richard Ringer ist mit dabei, der EM-Bronzemedaillengewinner von 2016 über 5000 Meter. Der gibt sein Marathon-Debüt und peilt ja auch Olympia in Tokio über diese Strecke an.
Dazu muss er sich aber erst qualifizieren, die Normen laufen und ob das beim Debüt gleich klappt, will Ringer mal austesten. Ex-Bundestrainer Wolfgang Heinig, der glaubt auf jeden Fall, dass Ringer das Talent hat, traut ihm in den nächsten Jahren sogar den deutschen Rekord zu.
Formel 1 wird auch nochmal gefahren. Das vorletzte Rennen der Saison steht an. Geht allerdings ja um im Grunde nichts mehr. Die Titelentscheidungen sind ja auch alle schon gefallen. Aber es geht immerhin noch um den Grand Prix-Sieg.
Ja, und Lewis Hamilton ist wegen seiner Corona-Erkrankung ja nicht dabei. Da könnte es ja auch dann mal einen anderen Sieger geben als in Anführungsstrichen normalerweise. Und das Rennen um den Vizetitel, das ist ja auch noch nicht entschieden. Bottas und Verstappen, die duellieren sich da ja noch. Und Platz 3 in der Teamwertung ist auch noch nicht vergeben.
Ski wird auch gefahren an diesem Wochenende und zwar in allen möglichen Variationen und auch dann Disziplinen. Zum Beispiel sind die Alpinen wieder unterwegs, die Damen in St. Moritz. Da stehen zwei Rennen an, zwei Super-G-Rennen auf dem Programm und DSV-Fahrerin Kira Weidel fiebert dem Saisonauftakt quasi entgegen.
Ich fühle mich fit, ich bin bereit fürs Wochenende. Ich hoffe, dass wir fahren können. Beten wir nochmal zum Wettergott und dann freue ich mich auf den Weltcup-Auftakt, dass es endlich wieder losgeht nach fast 10 Monaten Pause. Also es wird Zeit. drückt mir die Daumen und bis bald.
Das machen wir. Und auch die Herren sind unterwegs im italienischen Santa Catarina. Da geht es zweimal die Riesenslalompiste runter. Unter anderem mit dabei ist aus dem DSV-Team Alexander Schmid. Und der stellt sich auf winterliche Verhältnisse und auch auf eine ganz, ganz neue Erfahrung für ihn ein.
Das hat sich auch relativ viel Neuschnee geben. Und ich glaube nicht gerade das einfachste Rennen vielleicht. Den Hang kenne ich jetzt eigentlich nicht. Ich war noch nie in Santa Catarina. Das wurde jetzt von Val d'Isère auf Santa Catarina verlegt. Das heißt, das ist wieder was Neues für mich. Es sollte ein bisschen vielleicht mit mehr Übergängen sein oder ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht. Ein bisschen hängend. Ich kenne es bloß von der Abfahrtsstrecke her, wo ich mal zugeschaut habe, aber ist ja egal. Jetzt habe ich eigentlich am Wochenende in Lech relativ viel Selbstvertrauen tankt und kann, glaube ich, mit einer breiten Brust an den Start gehen. Das sind ja zwei Rennen hintereinander. Hat man gleich Doppelchancen. Ich denke, ich bin parat.
Na, da drücken wir doch auch die Daumen. Die Strecke wird er, bis es losgeht, dann auch kennenlernen. Und vielleicht wird er dann ja auch dafür sorgen, dass Ski Alpin am Montag in aller Munde ist, als Tagesgesprächsthema taucht. Und dann taucht er hier auch wieder auf.
Ja, also was habe ich denn jetzt aus diesem O-Ton mitgenommen? Also ein bisschen hängend, ja, das passt auch zu meinem Wochenende, ein bisschen rumhängen wäre angesagt. Und in Lech, ja, da kann man Selbstvertrauen tanken, das geht dann schon so, vor allem wenn man Single ist. Montagmorgen 7.07 Uhr sind wir auf jeden Fall wieder für euch da. Wir wünschen euch bis dahin ein wunderschönes Wochenende. Also es wäre schön, wenn ihr weiter natürlich Stand jetzt empfehlt und wenn ihr im Podcatcher eurer Wahl uns vielleicht auch abonniert, eine kleine Empfehlung abgebt, bei iTunes auch gerne mit Sternen und weiterhin gerne hören meinsportpodcast.de. Da gibt's so viel, Malte.
Ja, Sport für die Ohren und das rund um die Uhr. Da könnt ihr einen ganzen Tag, ach was, ganzen Tag, da könnt ihr ein ganzes Jahr, zwei Jahre, glaube ich, am Stück hören und würdet immer noch was Neues lernen. Also nutzt die Zeit am Wochenende ein bisschen reinzuhören und dann bis Montag. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Was zum Teufel, du Bastard, du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept, aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer, denn es hagelt Probleme. Werners Pizza-Paradies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizza-Paradies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.